Herzlich willkommen zu Talk for Builders, dem Podcast zur Zukunft des Bauens von RM Rudolf Müller Medien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Talk for Builders. Mein Name ist Markus Langenbach von RM Rudolf Müller Medien. Gemeinsam mit einem Kollegen bin ich hier für das Programm des Bereiches Bauausführung und Handel zuständig. In der heutigen Folge geht es um das klimagerechte Bauen. Da stellen sich zumindest mir direkt die Fragen: Was ist das und wie soll das gehen? Was hat der Bau eines Wohn- oder Geschäftshauses mit dem Klima zu tun? Wie kann das überhaupt das Klima beeinflussen? Und sprachlich betrachtet, in welcher Bedeutung wird der Begriff gerecht hier verwendet? Gerecht im Sinne einer menschlichen Tugend und im Streben, in der Regel Menschen gleich zu behandeln? Oder eher im Sinne des Begriffes angepasst, entsprechend? Meine Antwort darauf ist sowohl als auch. Und ich möchte Ihnen jetzt gerne zwei weitere Begriffe nennen, die es meines Erachtens noch deutlicher machen. Dabei beziehe ich mich auf einen Praxisratgeber, der vor einiger Zeit im Auftrag der Schwäbisch-Hall-Stiftung erstellt wurde. Ich möchte hier zwei Begriffe in den Raum stellen, und zwar Klimaschutz und Klimaanpassung. Klimaschutz: direkte und indirekte Emissionen von Treibhausgasen, zum Beispiel durch das Einsparen von Strom, den möglichst geringen Verbrauch von Energie für Heizung und Warmwasserbereitung oder die Nutzung von erneuerbaren Energien zu verringern. Das ist das Ansinnen des Klimaschutzes. Und unter Klimaanpassung lässt sich subsumieren: das sind Maßnahmen direkt am Gebäude, um mit den bereits eingetretenen oder nicht mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels umzugehen. Zum Beispiel Hitze- und Überflutungsschutz. Um diese nötigen Maßnahmen soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Dazu begrüße ich meinen heutigen Gast, Diplom-Geografin Luise Willen vom Deutschen Institut für Urbanistik. Hallo Frau Willen, bitte stellen Sie sich doch mal selbst kurz vor und berichten Sie von Ihrer täglichen Arbeit.
Ja, guten Tag zusammen. Luise Willen und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Institut für Urbanistik. Wissenschaftliche Mitarbeiterin, von Hause aus bin ich Geografin und Sozialplanerin und beschäftige mich da traditionell mit allen Querschnittsthemen. Klimaanpassung ist genau so ein Querschnittsthema. Da geht es um grüne Maßnahmen, das heißt alles, was mit Vegetation, mit Versickerung, mit Dachbegrünung, Fassadenbegrünung zu tun hat. Es geht um blaue Maßnahmen, das heißt alles, was mit Wasser zu tun hat und mit B- und Entwässerung. Und natürlich geht es auch um Hitzevorsorge und Hitzeschutz. All diese Themen, die sich sammeln bei der Klimaanpassung. Und damit beschäftige ich mich hauptsächlich mit deutschen Kommunen, die beim Deutschen Institut alle Themen, mit denen sich Kommunen beschäftigen, in Projekten Unterstützung finden.
Lassen Sie uns direkt ins Thema gehen. Was sind denn im Moment die augenfälligsten Folgen des Klimawandels in Ihrem Arbeitsbereich?
Ja, ganz einfach kann man sagen, es geht einmal um zu viel Wasser, Überflutungsvorsorge, Starkregenereignisse und auf der anderen Seite zu wenig Wasser, um Trockenheit, die durch extreme Hitze und Dürre entsteht. Natürlich gibt es noch weitere Klimawandelfolgen wie Stürme oder Hagel, aber mit der Hitze und mit den Starkregenereignissen und Überflutung, da haben Hausbesitzer und Bauwillige gerade tatsächlich sehr stark zu tun.
Und verändert sich das in der jüngeren Vergangenheit? Sind die Fälle oder die Ereignisse häufiger geworden?
Ja, also wir können uns auf alle Fälle darauf einstellen, dass es künftig stärkere und länger andauernde Hitzeperioden geben wird. Das ist relativ klar vorherzusagen, weil die Erderwärmung dazu führt. Was wir auch wissen, ist, dass die Starkregenereignisse häufiger werden, aber die sind sehr viel schwieriger vorherzusagen. Weil man weiß zwar, dass sie häufiger auftreten, man weiß aber nicht, wo sie lokal ihren Niederschlag finden. Das heißt, da sind die Vorhersagen, zum Beispiel vom Deutschen Wetterdienst, zwar für die Großwetterereignisse viel besser vorherzusagen, aber wenn es um kleinräumige lokale Ereignisse sind, da kann man sich schwierig drauf vorbereiten. Die kommen und regnen sich einfach ab.
Frau Willen, die Aspekte, die ich eben zitiert habe, Klimaschutz und Klimaanpassung aus dem Praxisratgeber der Schwäbisch-Hall-Stiftung, da verrate ich jetzt kein Geheimnis, das ist ein Ratgeber, den Sie geschrieben haben. Jetzt erwähnten Sie gerade, dass Sie, und diesem Ratgeber gibt es ja auch sehr konkrete Hinweise, jetzt erwähnten Sie gerade, dass Sie für die Kommunen in der Regel tätig sind. Können wir das vielleicht auch gerade mal auseinanderdröseln? Was kann eine Kommune tun, um sich dem Klima anzupassen, und was kann ein konkreter Bauwilliger tun?
Ja, vielleicht mal zu dem Praxisratgeber. Das war ein wirklich spannendes Projekt, weil der Praxisratgeber Klimagerechtes Bauen wendet sich an Bauwillige und Hausbesitzer, die etwas tun wollen, um ihre Immobilie an den Klimawandel anzupassen. Habe ich ein Gebäude, das ich erwerbe und umbauen möchte? Das sind die zwei großen Unterschiede. Und man muss ja sagen, in Deutschland ist ja der größte Teil der Gebäude schon gebaut. Also das Volumen für Neubau ist deutlich geringer als das für Bestandsumbauten. Das heißt, da habe ich zwei große Themen, denen ich mich widme. Wenn ich neu bauen will, brauche ich als erstes mal ein Grundstück. Und bei der Grundstückssuche, da wende ich mich an meine Kommune, weil da werden die Baugrundstücke ausgewiesen. Und damit bekomme ich auch schon zu meinen Standorten schon gute Hinweise. Ganz anders ist es, wenn ich im Bestand, wenn ich eine Bestandsimmobilie oder auch nur eine Wohnung erwerben möchte, weil da sind diese Wohnungen schon komplett fertig und ich widme mich eher der Frage, was kann ich noch umbauen, dass es für meine individuellen Bedürfnisse passt, aber was muss ich machen, damit ich klimagerechter wohne? Als Kommune kann ich dabei unterstützen, aber als Hausbesitzer bin ich eher gefordert, eine gute Standortwahl zu treffen. Ich schaue ja erstmal, ob ich in einem Gebiet bauen kann, was bestimmte Risiken mit sich bringt. Also in der Nähe von einem Gewässer, von einem kleinen oder größeren Fluss, baue ich in Hanglage, habe ich dadurch bestimmte Risiken an meiner Immobilie, an meinem Grundstück, bin ich vielleicht in exponierter Lage, wo einfach ein größeres Wind- oder Sturmrisiko auf mich zukommt. Das ist regional sehr unterschiedlich und dafür bekomme ich auch viele Informationen vorab, entweder über den Deutschen Wetterdienst oder natürlich auch regional über die Bundesländer oder unterschiedliche Stellen, die darüber Informationen herausgeben. Und wenn ich dann das Grundstück vor mir sehe, dann ziehe ich viele Fachleute hinzu, die an dieser Stelle, wie zum Beispiel Architekten oder Planende, die mich da auch gut beraten können, worauf sollte ich beim Neubau auf alle Fälle achten. Das ist ganz wichtig, da einfach die Expertise, die es gibt, gerade durch diese lokalen Bedingungen, vor Ort einzubeziehen und nicht das Gebäude nur nach der Wunschvorstellung schon fertig zu planen. Es ist ganz wichtig, dass da die einfach auch um die Gefahren schon wissen, mit bei der Planung einbezogen werden.
Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis, dass man sein Traumgebäude, sein Traumheim nicht schon fertig im Kopf hat und dann am Ende enttäuscht ist, wenn es auf die Realität trifft, sondern, so wie Sie sagen, tatsächlich sich mit den Gegebenheiten vor Ort auseinandersetzen und auch Planungen gegebenenfalls nochmal zu verändern, beziehungsweise natürlich nicht zu spät im Planungsprozess, sondern von Anfang an sich bewusst sein, dass man diese Dinge mit bedenken muss. Sie sagten eben schon, es geht immer um zu viel oder zu wenig Wasser, wenn ich das richtig verstehe. Und Sie erwähnten die Hitze als zweiten Faktor. Sind das die Hauptpunkte? Gibt es noch etwas anderes, auf das es auch zu achten gilt? An Widrigkeiten.
Es gibt sehr viele Widrigkeiten, aber vielleicht bleibt man erstmal am Anfang bei dem Wasserthema, weil es gibt drei Hauptwege, wie das Wasser zum Beispiel an mein Gebäude rankommen kann. Also, das erste unterscheidet man zum Beispiel oberirdisch durch Fenster- oder Türrüftung, durch Kellerschächte, durch defekte Teile am Dach. Das heißt einfach das oberirdische Eindringen von Wasser. Dann gibt es den Bereich des Stau- und Sickerwassers. Das ist also alles Wasser im Außenbereich, an den Außenmauern, wo es durch defekte oder fehlende Abdichtung in mein Haus gelangen kann. Und ich habe den dritten Bereich, das ist alles, was durch Rückstau aus der Kanalisation oder durch Abwässer in die Kellerräume laufen kann. Also da habe ich schon mal drei Quellen, wo Wasser in mein Gebäude eindringen kann, bei Starkregen und bei Hochwasser. Und dementsprechend sind natürlich auch die Möglichkeiten, wie man sich beim Neubau oder einem Bestandsgebäude daher schützen sollte, um diese Schäden durch Wasser abzufangen.
Frau Willen, wir haben jetzt viel über das Wasser gesprochen. Zu Anfang erwähnten Sie aber auch die Hitze. Bitte erläutern Sie das noch etwas ausführlicher. Worum geht's beim Thema Hitze an oder in einem Gebäude?
Ja, Hitzevorsorge ist eins der wirklich wichtigen Zukunftsthemen. Da passiert gerade sehr, sehr viel, weil bei der Hitzevorsorge geht es zum einen natürlich darum, die Gebäudehülle, das Gebäude selbst vor den Auswirkungen der Hitze und der zunehmenden langen Hitzeperioden zu schützen. Auf der anderen Seite, und das ist das zentrale Thema, geht es um das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner und Bewohnerinnen der Gebäude. Weil hier findet durch die Aufheizung der Innenräume einfach auch ein großes Gefahrenpotenzial statt. Denk nur mal an Dachgeschosse, die nicht gedämmt sind und die Bewohnenden, die in diesen Dachgeschossen tagelange heiße Perioden ertragen müssen, Tropennächte, wo es einfach nicht abkühlt. Da ist der Schlaf gestört, die Erholung des Menschen und gerade die vulnerablen Gruppen, das sind ältere Menschen, das sind kranke oder chronisch kranke Menschen, das sind kleine Kinder, sind extrem davon betroffen. Also hier ist es wichtig, dass wir einen Blick darauf richten, wie wir die Gesundheit bewahren können und da einfach eine gute Hitzevorsorge in Gebäuden, aber vor allen Dingen auch in unseren Städten und in unseren Innenstädten schaffen können.
Würden Sie bitte Beispiele geben für eine Hitzevorsorge in einem Gebäude und in einer Stadt? Und ich greife mal vor, in einem Gebäude ist doch ganz einfach, man baut eine Klimaanlage ein, die wieder viel Strom verbraucht.
Genau, da sind wir natürlich im Widerspruch zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung. Viel, viel, viel sinnvoller wäre es von Anfang an, die Hitze gar nicht erst ins Gebäude zu lassen. Das heißt, eine außenliegende Verschattung, zum Beispiel an Fenstern, an Fronten, zum Beispiel auch durch Gebäude- und Fassadenbegrünung, das ist auch schon ein Teil der Hitzevorsorge zu schaffen. Ich versuche durch sinnvolle Planung, wo sind meine Fenster, wie groß sind meine Fenster, Auswahl von Materialien, Stahl und Glas hat viel stärkere Hitzeauswirkungen als Stein. Das heißt, ich kann das auch ein Stück weit steuern bei meinem Bau der Außenhaut. Und all diese Dinge tragen dazu bei, wie das Innenklima ist. Und wenn ich eine Klimaanlage einsetze, dann habe ich vielleicht einen kurzfristigen Effekt, dass es innen drin kühler ist. Ich muss aber immer dran denken, ich bringe die Hitze ja nach außen. Das heißt, die Wärme, die ich innen ausleite, brauche ich nicht, muss ich einmal teuer mit Strom bezahlen und gleichzeitig heize ich außen noch mehr. Das fällt wieder auf mich zurück. Also es ist viel sinnvoller, einfach von Anfang an Hitzeschutz außen an die Fassade anzubringen und auch generell ein Mikroklima aufzubauen, was dem Wohlbefinden der Bewohnerin entgegenkommt. Grüner Schatten, sagen wir, ist wertvoller als grauer Schatten. Das heißt, wo kann ich möglichst viel Grün in mein Wohnumfeld einbringen, in die Innenstädte, die zu betoniert sind? Wie kann ich die wieder entsiegeln? Wie kann ich Gebäude grüner werden lassen und damit einfach auch fürs Auge, aber auch vor allen Dingen für die Gesundheit der Bewohnenden verbessern?
Und Sie sagten ja zu Anfang, es gibt einmal die Möglichkeiten am Gebäude und auch das, was eine Stadt tun kann. Können Sie das auch nochmal ein bisschen ausformulieren, beziehungsweise Sie, glaube, Sie haben gerade ja angesetzt, also was sind die Möglichkeiten der Stadt oder der Kommune bei der Planung von Innenstädten, um die Hitze außen vorzuhalten?
Ja, die Innenstädte sind auch fertig gebaut. Also man kann sie nicht neu bauen, man kann sie aber natürlich auf alle Fälle umbauen. Eine große Chance bietet sich gerade, weil wir einfach auch einen großen Leerstand haben von Gebäuden. Da muss jetzt viel passieren. Städte überlegen, wie der Umbau und die Attraktivierung der Innenstädte gelingen kann. Und genau hier kann man ansetzen und nicht nur eine neue Nutzung in vielleicht leerstehende Kaufhäuser auch hineinzubringen, wieder Kultur und Leben in die Innenstädte zu bringen, sondern auch entsiegeln, grüner werden, lebendiger und vor allen Dingen auch die Innenstädte wieder zu Wohlfühl- und Aufenthaltsräumen zu gestalten. Das ist eine Aufgabe der Zukunft. Es geht nicht nur um die Belebung von Handelsflächen, es geht auch um die Belebung von Aufenthaltsräumen.
Danke. Frau Willen, eine Frage noch zum Thema Fassadenbegrünung. Jetzt wieder konkret auf ein Gebäude bezogen, mit wo ein Bauherr mit zu tun hat. Wie ist es da mit dem Thema Ungeziefer oder Pflegeintensivität? Also ist das leistbar von einer privaten Familie, dass sie mit einer Fassadenbegrünung, die ja auch in irgendeiner Form zu managen ist, umgehen kann?
In der Regel sind die Systeme, die wir heute zur Fassadenbegrünung haben, keine Gefahr für die Fassaden, sondern werden so angebracht, dass das Grün nicht in der Fassade wächst, sondern vor der Fassade. Und ja, man kann damit rechnen, wo etwas Lebendiges ist, da ist auch lebendiges Leben wie kleine Spinnen und Tiere. Da haben wir die Artenvielfalt, die wir damit unterstützen können. Ich glaube, die meisten kommen damit klar, dass es an der Fassade irgendwie summt und brummt und sich bewegt. Das gehört mit dazu. Dafür braucht man keine Angst haben, weil es ist insgesamt schon ein auch schöner Anblick, wenn etwas Lebendiges an meinem Haus ist. Und die Fachverbände unterstützen ganz klar, die eigenen Wünsche umzusetzen für eine Fassadenbegrünung, sodass es sicher ist und zu meinem Gebäude passt. Da würde ich mir immer die Beratung von den Fachmenschen ans Haus holen und dann habe ich einfach das, was zusammenpasst.
Es kann ja sein, dass durch die Vielzahl von Aspekten und Maßnahmen, die wir jetzt schon erwähnt haben, die es für einen Bauherrn zu berücksichtigen gilt. Es kann ja sein, dass deswegen ein Gebäude teurer wird, als er es ursprünglich gedacht hat. Und dann hat er zwar, kann er sich auf die Fahnen schreiben, dass er mehr Geld dafür ausgegeben hat, um das gegen den Klimawandel zu tun und sich auch der Klimaanpassung zu stellen. Aber konkret bleibt er doch auf seinen Kosten sitzen, oder? Oder kann man sagen, was hat der private Bauherr für die? Und häufig ist es ja so, dass Menschen nur einmal in ihrem Leben die Entscheidung treffen, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Was hat der private Häuslerbauer davon?
Das stimmt. Man kann erstmal damit rechnen, dass man zusätzliche Kosten hat, weil die zusätzlichen Maßnahmen, die dienen ja auch einfach dem Schutz und der Sicherung des Gebäudes. Das heißt, ich habe eine gute Investition in Sicherheit. Gleichzeitig gewinne ich auch eine Wertsteigerung an meiner Immobilie, weil ich verschiedene Vorsorgemaßnahmen treffe. Die sind sehr gut investiert in das Gebäude. Klar ist es am Anfang mit Kosten verbunden. Es schützt das Gebäude, aber auch vor allen Dingen vor den kostspieligen Reparaturen. Denn alles, was ich vorher andenke und an Maßnahmen ergreife, brauche ich nachher nicht mit teuren Nachrüstungen, Veränderungen, Anpassungen zusätzlich zu bauen. Also das heißt, das, was ich von Beginn an plane an Maßnahmen, ist oft das besser investierte Geld, anstatt die Reparaturen und das Wiederaufbauen. Das heißt, die potenziellen Risiken vorher anzugucken und dann auch individuell abzuschätzen. Was investiere ich? Was sind jetzt meine Schwerpunkte, worauf achte ich besonders in meiner Lage, in meiner Region? Das ist ein guter Weg, um die Kosten, die auf mich zukommen, auch sinnvoll zu investieren. Man entscheidet, was für bauliche Vorkehrungen will ich an meinem Gebäude, an meinem Haus investieren. Und das ist gut investiertes Geld, das wissen wir aus Erfahrung.
Okay, ja, und ich glaube auch, das ist ja eine allgemeine Lebensweisheit, wo sich aber, glaube ich, manchmal der Mensch mit schwer tut. Es ist sinnvoller, am Anfang in Ruhe drüber nachzudenken und gegebenenfalls etwas mehr Geld zu investieren, als zu lange zuzuwarten und dann hinterher vor großen Reparatur- oder Wartungskosten zu stehen, die einen dann ereilen. Das hätte man intelligenter lösen können.
Ja, und es geht ja auch nicht nur um die Sicherheit. Es geht natürlich gleichzeitig bei diesen Vorsorgemaßnahmen auch um Lebensqualität, um Wohnqualität, die ich damit schaffe. Das ist also von daher nicht nur ein Sicherheitsaspekt und eine Wertsteigerung, es geht auch um Qualität. Es geht um von Anfang an Überlegungen, kann ich mit mehr Grün, mit einer Fassaden- oder Dachbegrünung, mit versickerungsfähigen, mit Gärten, kann ich mit Bäumen einfach auch mein Wohngefühl verändern, damit das Mikroklima, also viele Bereiche, die nicht nur am Gebäude einen positiven Effekt haben, sondern auch im alltäglichen Leben und Wohlgefühl. Das ist, finde ich, mindestens genauso wichtig, dass, wie die Wertsteigerung einer Immobilie.
Sie haben jetzt gerade zwei, drei konkrete Beispiele genannt, also im Außenbereich eines Gebäudes, wie man auch das Wohngefühl steigern kann. Können Sie vielleicht in wenigen Zügen so ein idealtypisches Gebäude skizzieren, wie es aussehen kann, was es für Bestandteile haben sollte? Also als Stichwort zum Beispiel, was ich mir auch notiert hatte aus Ihren Unterlagen, Thema barrierearme Zugänge, unversiegelte Gärten, das, was Sie auch gerade schon erwähnten. Können Sie es ein bisschen idealtypisch schildern, was ein Gebäude haben sollte?
Ja, das fällt mir ein bisschen schwer, weil ich glaube, da gibt es ganz viele individuelle Vorlieben, auf die jeder Bauwillige Rücksicht nehmen würde. Wer im Alter baut oder umbaut, der wird direkt die Barrierefreiheit und das altersgerechte Wohnen im Blick haben und dementsprechend natürlich andere Schwerpunkte setzen als eine junge Familie, die ganz andere Themen hat. Aber generell geht es einfach darum, diese verschiedenen Aspekte mit dem klimagerechten Bauen zu kombinieren. Es ist kein Widerspruch, es ist eher ein Mehrwert, das zu kombinieren. Wenn ich also an Barrierefreiheit denke, überlege ich, kann ich stufenfrei, kann ich den Hauseingang ohne Stufe planen und trotzdem dem Wasser eine Barriere entgegenbringen, damit es nicht reinlaufen kann. Kann ich Fenstereingänge schützen? Kann ich durch Rampen gute, positive, barrierefreie Wege schaffen? Habe ich Abstellflächen und Wege, die von Anfang an auch Wasser aufnehmen können? Weil das Thema Versickerung ist ein großes, wichtiges Thema beim Haus bauen. Alles, was in der Umgebung des Gebäudes ist, ist idealtypisch versickerungsfähig. Das heißt, Wasser kann eindringen, wir nennen das Schwammstadtprinzip. Man kann sich das gut vorstellen, wie bei einem Schwamm wird das Wasser aufgesaugt, wenn es vom Himmel kommt oder wenn es aus Flüssen austritt und wird so lange zurückgehalten, bis es einfach nach und nach wieder abgegeben wird. Also dieses Schwammprinzip, das muss ich anlegen in der Umgebung meines Gebäudes. Ich muss also Flächen schaffen, in denen das Wasser einsickern kann. Das können Rasenflächen sein, das können Wege sein, die mit einer Verbunddecke sind, sodass einfach dazwischen durch Wasser einsickern kann. Kieswege, Rasengittersteine, also das wären alles Möglichkeiten, die man beim Weg anlegen kann. Generell sammle ich, wenn ich Garten habe, immer wieder auch Wasser, Niederschlagswasser, so dass ich das nutzen kann. Ich kann Mulden und Rigolen, das sind also richtig befestigte Versickerungsbereiche, anlegen, um möglichst viel von dem Wasser zu sammeln in dem Moment, wenn es niederschlägt. Das sind jetzt erstmal verschiedene Bereiche am Boden. Ich kann aber natürlich auch, wenn ich an das Gebäude gehe, direkt von Anfang an überlegen, ist eine Fassadenbegrünung möglich? Ist eine Dachbegrünung möglich? Auch hier werden Wasser gespeichert, die später wieder abgegeben werden. Das hängt natürlich ganz klar von der Dachneigung ab. Im Flachdach ist es deutlich einfacher, auch ein Gründach zu schaffen. Aber bis zu 12 Grad Neigung können immer noch auch Dachbegrünung umgesetzt werden. Also das sind erstmal schon Möglichkeiten am Gebäude. Und das lässt sich zum Beispiel, weil Sie die Barrierefreiheit ansprachen, damit auch sehr gut kombinieren. Da ist kein Widerspruch.
Sie erwähnten eben, Sie sprachen viel über Versickerungsflächen im Gartenbereich. Gestatten Sie mir da dann doch auch die Frage nach Ihrer persönlichen Meinung zu den Steingärten, die man jetzt ja immer mehr sieht. Was findet da in Ihrem Herzen statt?
Die Steingärten, sind, glaube ich, gar nicht so weit verbreitet, wie wir das am Anfang gedacht haben. Sie haben medial viel Aufmerksamkeit bekommen als die Gärten des Grauens, die Schottergärten. Und es gibt mittlerweile sehr viele Kommunen, die da auch mit einer Satzung dagegen gehen, weil sie einfach keinerlei Klimagerechtigkeit wollen. Es ist keine Versickerung, es ist kein Vorteil, es heizt sich unheimlich auf. Also das heißt, auch wer denkt, dass es praktisch wäre, Schotterflächen anstelle von anderen versickerungsfähigen grünen Flächen, der ist im Irrtum, weil auch da sammelt sich Unkraut. Sehr viel einfacher ist es, eine pflegeleichte grüne Fläche anzulegen mit verschiedenen Moosen, Sedum. Da weiß der Fachberater auf alle Fälle, was in meiner Region das Richtige ist. Und die sind auch nicht schwierig in dem Unterhalt. Das heißt, die wachsen langsam. Ich brauche das nicht alle 4 Wochen mähen wie ein Rasen. Also da gibt es viele gute Möglichkeiten. Da gibt es viele Broschüren mittlerweile. Kommunen gehen dazu über, dass sie solche Broschüren erstellen und dann einfach den Nachbarkommunen zur Verfügung stellen. Da findet man Anregungen für Gartenbesitzer. Das geht oft auch schon durch die Fachverbände, aber auch Kommunen sind da gute Ratgeber mit Hinweisen, wer auch vielleicht hilft beim Anlegen. Und wir haben gemerkt, wer als Nachbar seinen Schottergarten wieder beseitigt hat und durch einen ansprechenden Vorgarten ersetzt hat, der findet oft Nachahmer bei den Nachbarn, weil es ist doch einfach schöner und auch vom Mikroklima deutlich wirkungsvoller als eine Schotterfläche.
Also ich höre ein deutliches Statement gegen die Schotterfläche und für viele andere, viel bessere Maßnahmen. Die Broschüren, die Sie erwähnt haben, das wird etwas sein, was man auch später gerne hier in den Shownotes nachlesen kann. Frau Willen, wir kamen über das Thema Finanzen und Ihre Meinung, dass das sehr gut investiertes Geld ist, falls es überhaupt zu Mehrkosten kommt, was ja überhaupt nicht sofort gegeben ist. Aber dennoch die Frage, wissen Sie um Förderprogramme seitens der Kommunen oder des Staates? Gibt es dort Dinge, die den Bauwilligen auch unter die Arme greifen finanziell?
Ja, wir sind derzeit sehr gut mit dem Klimathema präsent. Und das haben Bund, Länder und Kommunen umgesetzt in Förderprogrammen. Es gibt also unterschiedliche Förderprogramme des Bundes, die bei der Klimaanpassung unterstützen. Auch die Länder, fast alle Bundesländer haben da Förderprogramme und Kommunen haben eigene Programme aufgelegt. Da geht es zum einen um die Begrünungsmaßnahmen und um Entsiegelungsmaßnahmen, die auf kommunaler Ebene sehr oft gefördert werden. Da gibt es Standardfördersätze, da gibt es Anregungen und Anleitungen. Man kann sich da also viele gute Tipps abholen. Und die Fördermöglichkeiten auf Bundes- oder Landesebene, die wenden sich oft nicht an die Hausbesitzenden selber, sondern an die kommunalen Akteure und Akteurinnen, die hierbei unterstützen. Die Verbraucherzentrale selber ist eine sehr gute Adresse, um für private Hausbesitzende Anregungen zu holen, weil die wenden sich ganz gezielt an einzelne Besitzende und geben da für das Gebäude, für das die Wohnumgebung, spezielle Förderprogramme für Dächer und da finde ich auf alle Fälle passende Beratung.
Wunderbar, vielen Dank. Das heißt, da scheint es eine Vielzahl an Möglichkeiten zu geben, um auch bei kostenintensiven Maßnahmen Hilfe zu bekommen. Was mich noch interessiert, wir sprachen ja, und ich glaube, also mein Eindruck ist, dass Sie sehr viel eben mit den Kommunen zu tun haben, dass dort sehr viel Entscheidungsbefugnis auch liegt. Wie ist es, wenn Schadereignisse oder Starkregen- oder Flutereignisse stattgefunden haben, wenn ich zum Beispiel an das Ahrtal denke, wo es ja vor einigen Jahren diese Katastrophe gab, wird denn dort jetzt auch reagiert im Wiederaufbau, also soweit Sie es wissen, im Wiederaufbau, werden dort Dinge anders angegangen oder ist es so, dass dort die gleichen Fehler mitunter wiedergemacht werden, was zum Beispiel die Standortwahl angeht?
Ja, man muss da sehr unterscheiden, welche Möglichkeiten Kommunen haben, die teilweise durch rechtliche Vorgaben auch nochmal beschränkt werden. Generell ist natürlich nachvollziehbar, dass alle, die davon betroffen sind, relativ schnell einen Wiederaufbau wünschen. Oft ist die Versicherung durch Versicherungsbedingungen das sogar vorgegeben, dass nur dann eine Versicherung zahlt, wenn es genau identisch am selben Standort stattfindet. Da muss rechtlich nachgebessert werden, damit man tatsächlich genau nicht an derselben Gefahrenstelle wieder aufbaut. Was aber heute schon passiert, dass man lernt, zum Beispiel aus dem Elbe-Hochwasser und da Austausch stattfindet zwischen den betroffenen Regionen. Das heißt, der Wiederaufbau in der einen Region lernt von den Schadensereignissen aus der anderen Region. Das ist politisch gewollt und unterstützt. Und das ist auch auf kleinerer Ebene in den Regionen und auch zwischen den Hausbesitzenden angesetzt. Hier unterstützen die Länder sehr, sehr stark und geben auch Fördermöglichkeiten für Kommunen. Trotzdem muss man sagen, es dauert sehr lange, bis es umgesetzt wird, einen verbesserten Wiederaufbau zu finden. Es gibt viele gute Beispiele, gerade auch im Straßenbau, im Radwegebau. Also wie kann man da besser bauen, nicht nur bei der Grundstückswahl. Nur es dauert seine Zeit, weil da gibt es Widersprüche zwischen dem schnell gewünschten Wiederaufbau und der Unterstützung der betroffenen Menschen. Und den Learnings, die man eigentlich aus der Katastrophe ziehen sollte und der Vermeidung von Fehlern. Das dauert sehr lang und wir sehen hoffnungsvoll, dass das Klimawandelthema Niederschlag findet in der verbesserten Bauweise. Aber es dauert sehr lange und damit müssen wir, glaube ich, einfach auch zurechtkommen, dass die Umsetzung guter Beispiele nicht so schnell gelingt, wie wir es uns wünschen.
Aber ich höre raus, so wie Sie es schildern, dass die Learnings da sind, dass Kommunen reagieren, dass auf Ereignisse reagiert wird in einer jeweiligen Geschwindigkeit, die eben auch nur machbar ist. Frage, das heißt, das ist mal global betrachtet, das heißt schon, dass das Thema Klimawandel und veränderte Bedingungen zumindest bei Ihren Gesprächspartnern auch angekommen ist.
Das auf alle Fälle.
Oder gibt es tatsächlich, führen Sie auch noch Gespräche, wo Sie mit Menschen zu tun haben, die das alles auch noch erstmal in Frage stellen, wo Sie sehr viel argumentieren müssen, dass eine Veränderung stattfindet und dass die nicht nur zufällig ist und jetzt sind halt gerade mal 3 heiße Sommer und so weiter und so weiter.
Vielleicht kann man dazu sagen, beim DIFU ist das Zentrum Klimaanpassung angesiedelt, ein Informations- und Beratungszentrum für Kommunen in ganz Deutschland. Und mit unterschiedlichen Angeboten versuchen wir, da Kommunen zu unterstützen. Das heißt, es gibt regelmäßige Informationsveranstaltungen, die man sich ganz unkompliziert online einwählen kann. Und da können alle, die sich für das Thema interessieren, ganz konkret, zum Beispiel bei dem Hitzeaktionsplänen oder bei Überflutungsvorsorge Hinweise erhalten und das auch umsetzen. Und gleichzeitig können Kommunen auch durch Beratung vor Ort Unterstützung bekommen. Und dieses Wissen, was steigt, das geben Kommunen dann wiederum an entweder Nachbarkommunen oder an ihre Bürgerinnen und Bürger weiter. Unsere Wahrnehmung ist, da passiert sehr viel. Das hat ganz oft mit der Betroffenheit zu tun. Wenn ich als Kommune sehr stark von Überflutungen oder womöglich von Starkregenereignissen mehrfach betroffen wurde, ist der Druck aus der Gesellschaft und auch aus der Politik so stark, dass die Handlungen und Aktivitäten viel, viel schneller umgesetzt werden. Wer noch bis jetzt glimpflich davongekommen ist, der spürt diesen Transformationsdruck weniger als andere Kommunen. Nichtsdestotrotz, es passiert sehr viel und das Bewusstsein, dass Klimawandel passiert, ist da. Und es stehen viele Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung, die mir als Kommune, egal ob es eine kleine, eine mittlere oder eine Großstadt ist, die mir helfen, das passende Portfolio für mich als Kommune zu finden.
Frau Wehlen, vielen Dank für Ihre Erläuterungen. Wenn ich es jetzt recht verstanden habe, ist es so, beim klimaangepassten und klimagerechten Bauen geht es darum, dass wirklich konkret vor Ort ein Bauherr sowohl beim Neubau, da hat er, glaube ich, noch die meisten Möglichkeiten, als auch bei einem Bestandsbau, dass er wirklich darauf achtet, was vor Ort an Gegebenheiten existiert, um In der Regel reden wir hier vom Wasser, um mit dem Wasser umzugehen. Wasser wird in Zukunft vermehrt auftreten in einzelnen Ereignissen. Und da gibt es viele bauliche Maßnahmen an einem Gebäude, um mit den Wassermassen umgehen zu können. Wir reden hier oft von Versickerungsflächen. Sie haben das den Begriff der Schwammstadt oder der Schwammfähigkeit erwähnt. Es ist also sehr wichtig, dass Möglichkeiten bestehen, um Wasser abfließen zu lassen. Was dem entgegensteht, sind versiegelte Flächen. Das, was vielleicht in der Vergangenheit auch viel zu häufig verbaut wurde, das ist etwas, was gegebenenfalls auch zurückgebaut werden muss, um mit dem Wasser umzugehen. Eine weitere Herausforderung in den zukünftigen Jahren ist aber auch die Temperatur, ist die Hitze, die in bestimmten Regionen auch Deutschlands länger und stärker auftritt. Auch dazu gibt es aber viele wirklich konkrete bauliche Maßnahmen, die sich an einem Gebäude umsetzen lassen, sei es von der Wahl der Dämmung, sei es von der Wahl der sinnvoll eingesetzten Verschattung etc. Auch diese Möglichkeiten helfen einem Gebäude, sich klimagerecht zu verhalten, insofern ein Gebäude sich verhalten kann. Und sie wiesen darauf hin, dass es wichtig ist, dass ein Bauherr sich im Vorfeld Gedanken darüber macht, diese Dinge auch zu beherzigen und umzusetzen. Dass das nicht unbedingt mehr Geld kostet, im Gegenteil, dass es langfristig auch den Wert einer Immobilie erhöhen und steigern kann und dass er damit aber auch nicht allein ist. Es gibt gerade auf kommunaler Ebene sehr viele Fördermöglichkeiten, Förderunterstützung, um diese Kosten zu tragen. Das alles finden wir, werde ich verlinken in den Shownotes. Es gibt eine Menge Hinweise dazu, die Sie erwähnt haben. Und wir möchten hier gerne dazu aufrufen und dabei unterstützen, Baumaßnahmen klimagerecht umzusetzen. Und Frau Wielen, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, ins Jahr 2040, wie wünschen Sie sich, dass dann gebaut wird oder wie das Bauen auch auf den Klimawandel reagiert hat?
Ich wünsche mir auf alle Fälle, dass das Thema Klimawandel dazu führt, dass wir klimasensibler bauen und umbauen. Das heißt, zum einen energiesparender, zum anderen grüner. Und es gibt so viele Standards, die einfach umsetzbar sind, dass wir das auch befolgen. Insgesamt kann man sagen, ich wünsche mir, dass mehr Vorsorge betrieben wird, weil Vorsorge zu treffen ist günstiger, als anschließend zu reparieren. Kommunen unterstützen sie dabei in ganz großem Umfang. Und ich würde mir wünschen, dass diese Angebote und die Beratungsmöglichkeiten auch von unterschiedlichen Stellen wie der Verbraucherzentrale viel mehr genutzt werden von denen, die neu bauen wollen oder von denen, die umbauen wollen. Und dass dabei verschiedene Aspekte einfach gut kombinierbar sind. Ich glaube, das führt dazu, dass das klimagerechte Bauen im Jahr 2040 quasi zum Standard für alle geworden ist. Und nicht mehr zum Mehraufwand.
Frau Wielen, vielen Dank. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast mit möglichst 5 Sternen bewerten, wenn Sie ihn sogar abonnieren und mir gerne auch ein Feedback schreiben. Links zum Gesprächspartner oder zu erwähnten Institutionen finden Sie in den Shownotes.